Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Keine Wohnung, kein Dach über dem Kopf zu haben, keinen Ort zu haben, an den man sich zurückziehen kann, wo es warm ist, wenn es draußen regnet oder schneit, wo man sich einfach zu Hause fühlen kann, das ist scheiße. Wenn man keine eigene Wohnung hat, in der man leben kann, ist das einfach ätzend. Bei uns in Deutschland haben mehr als 500.000 Menschen keine Wohnung. Die schlafen dann aus Scham bei Freunden, bei Verwandten oder in Heimen. Vor allen Dingen junge Menschen sind davon betroffen. Jesko Wrede, der ist Sozialarbeiter in Berlin, der sagt mal kurz, warum das so ist. Das kann nämlich im Zweifelsfall ganz schnell gehen.
Trennungen, da haben halt zwei miteinander eine Wohnung, ja, und einer sagt halt, okay, ich ziehe hier den Rückzug an und ich kann erstmal bei dem und dem Kumpel auf der Couch irgendwie pennen. Und dann leckt man sich vielleicht auch erstmal die Wunden und kümmert sich vielleicht nicht gleich darum, einen guten Anschluss zu finden. Und schon ist es geschehen und man kommt dann nicht so leicht wieder raus.
Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, warum jemand in die Wohnungslosigkeit kommt. Mehr zum Thema im frischen Podcast vom Update heute am 11. November. Außerdem kümmern wir uns noch ums Thema Blackfacing. Das wissen wir, das bedient rassistische Vorurteile gegenüber Schwarzen. Und vielleicht hilft es ja besser zu verstehen, warum das verletzend ist, wenn man sich mal anhört, wie das für denjenigen oder diejenige ist, die so eine Verkleidung als rassistisch erlebt, so wie Alice Hasters.
Es gibt einfach eine bestimmte Geschichte, auf der das aufbaut, die halt von Rassismus geprägt ist. Und deshalb geht Blackfacing einfach nicht.
Also warum es einfach keine gute Idee ist, auch nicht an Karneval oder Kostümpartys, das erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wahnsinn, das wäre ganz grob die Einwohnerzahl von Stuttgart. Schätzungsweise 678.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Das sind aktuelle Zahlen und die kommen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Und diese Zahlen beziehen sich auf das vergangene Jahr, also 2018. 678.000 Wohnungslose, das ist eine erschreckend hohe Zahl, gerade für Deutschland. Besonders betroffen sind offenbar junge Menschen und Alleinerziehende. Und dafür gibt's mehrere Gründe. Welche das sind, das fasst euch in der Kurzform mal unser Reporter Michael Weidemann zusammen.
Weil sie immer häufiger aus ihrer Wohnung gekündigt werden oder eine Mieterhöhung bekommen, die sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und wenn sie dann keine Unterstützung haben, etwa durch die weitere Familie oder ihre Freunde, vielleicht weil die selbst kaum Wohnraum haben, dann landen sie eben auf der Straße. Immer häufiger, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und bei den Jungerwachsenen kommt dazu, dass es immer mehr prekär oder befristet Beschäftigte gibt, deren Einkommen einfach nicht mehr reicht.
Die Stiftung Offroad Kids kümmert sich um Straßenkinder und um junge Obdachlose. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Jesko Wrede, der ist Sozialarbeiter im Berliner Team von Offroad Kids. Die sind bundesweit aktiv und ich wollte erstmal von ihm wissen, was denn seine Erfahrungen sind. Also warum betrifft Wohnungslosigkeit besonders junge Menschen?
Also gerade jüngere Menschen haben teilweise das Problem, dass sie so in eine Lücke zwischen zwei Ämtern fallen. Grundsätzlich ist ja das Jugendamt zuständig, gerade auch wenn junge Menschen, Jugendliche oder junge Erwachsene wohnungslos werden. Allerdings hat sich das Jugendamt deutschlandweit mittlerweile zur Angewohnheit gemacht, Leute ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr zu unterstützen. Die sagen dann, du bist doch erwachsen, obwohl das Kinder- und Jugendhilferecht eigentlich möglich bis zum 27. Lebensjahr Leistungen vorsieht. Das Jobcenter, was dann als nächstes aber in Frage käme, das sagt regulär, na, unter 25 sind wir hier für dich nicht zuständig, geh doch bitte zurück zum Jugendamt. Da kann man rauskommen aus der Zwickmühle, aber für viele ist das schon mal eine erste Hürde, wo sie dann nicht weiterkommen.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von jüngeren Menschen. Also was für ein Altersspektrum betreut ihr denn eigentlich? Also
ja, wir arbeiten überwiegend mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Und es gibt tatsächlich so in den Jahren und eigentlich Jahrzehnten, wo Offroad Kids arbeitet, auch aussuchend mit jungen Menschen hier auf der Straße, hat sich eine Verschiebung schon tatsächlich doch bemerkbar gemacht. weg von so der Gruppe tatsächlich so, dass auch teilweise Kinder und junge Jugendliche viel auf der Straße waren und immer mehr junge Erwachsene, also 18, 19, 20, 21-Jährige in der Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit landen.
Könnt ihr denn eigentlich einschätzen, wie viele junge Menschen dann auf der Straße leben? Also habt ihr da Zahlen?
Es ist immer schwierig, denn es wird halt irgendwie, nirgends gibt es eine konkrete Erhebung dieser Zahlen. Wir bei Offroad Kids schätzen seit Jahren, dass es immer quasi so eine grobe Zahl bis zu 2500 Kinder und Jugendliche, also da sind wir jetzt bei den Minderjährigen, über das ganze Jahr gesehen wohnungslos werden und davon so ein Anteil von 300 Leuten auch in der Obdachlosigkeit landet, also echt auf der Straße. Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs, der ist aber wichtig, damit wir wissen, worüber wir reden. Es gibt ja zwei Begriffe, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Mhm. Und Wohnungslosigkeit bezeichnet alle Menschen, die nicht über eigenen Wohnraum verfügen. Also bei einem Kumpel, Fremden, Verwandten oder so auf der Couch wohnen oder auch durch Sozialamt untergebracht sind in Wohnheim oder so weiter. Und Obdachlosigkeit bezeichnet Menschen, die tatsächlich kein Obdach haben, also auf der Straße leben. Und deswegen eben also auch diese zwei Zahlen bei den jungen Menschen, 2500 Kinder und Jugendliche übers Jahr und von denen dann so 300 circa nach unserer Schätzung auf der Straße landen.
Jetzt habt ihr natürlich regelmäßig jeden Tag Kontakte eben zu den, ja, teilweise Kindern, eben jungen Erwachsenen. Jeder hat natürlich seine individuelle Geschichte, warum er obdachlos geworden ist, auf der Straße lebt. Was sind so die Geschichten, die dahinter stecken?
Geschichten könnte man natürlich viele, viele, viele erzählen, aber natürlich gibt es so ein bisschen so die Fallprofile, sag ich mal. Und da gibt es so, sag ich mal, einmal das Profil einer jungen Person, die schon in der Jugendhilfe war, also nicht zu Hause bei Mama, Papa, wie auch immer, irgendwie leben konnte und in einer Jugendwohngruppe untergebracht war und die dann, wie eingangs schon erwähnt, unter Umständen am 18. Geburtstag so mit dem Yes-Törtchen, Kerze drauf und viel Glück da draußen, tatsächlich aus der Jugendhilfe entlassen wird. Einfach mit der Begründung, du bist auch jetzt volljährig. Mhm. Und zwar ohne, dass da Anschlusshilfen organisiert werden. Und dann, und das ist gar nicht mal so ein Riesenunterschied, ob jetzt bei jungen Menschen oder Erwachsenen, aber gerade seit wir viel über unsere Online-Beratung sofahopper.de deutschlandweit mit jungen Menschen so in der verdeckten Wohnungslosigkeit zu tun haben. Es eine Sache ist doch immer wieder gleich, stell mal fest, Trennungen. Da haben halt zwei miteinander eine Wohnung und, ne, weiß ich, Anfang 20 in der Ausbildung, Studium, wie auch immer. Und man trennt sich, ja. Und einer sagt halt, okay, ich ziehe hier den Rückzug an und ich kann erstmal bei dem und dem Kumpel, bei meinem Bruder, meiner Schwester auf der Couch irgendwie pennen. Und dann leckt man sich vielleicht auch erstmal die Wunden und ist in diesem Trennungsschmerz. Und kümmert sich vielleicht nicht gleich darum, einen guten Anschluss zu finden. Und schon ist es geschehen und man kommt dann nicht so leicht wieder raus. Auch das ist so eine Standardgeschichte. So. Und von diesen Standards gibt es halt so verschiedene.
678.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Besonders betroffen sind offenbar junge Menschen. Ich habe drüber gesprochen mit Jesko Wrede, der ist Sozialarbeiter im Berliner Team von Offroad Kids.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind kein Hotel für Extremisten. Das ist eine klare Ansage und sie kommt vom türkischen Innenminister. In der vergangenen Woche hat er das gesagt und die Türkei will jetzt auch Fakten schaffen. Sie will nämlich IS-Kämpfer, die in der Türkei inhaftiert sind, zurückschicken in ihre Heimatländer. Rund 740 IS-Kämpfer aus dem Ausland sitzen im Moment ein in der Türkei, darunter auch deutsche Staatsbürger. Heute sind bereits ein US-Amerikaner, ein Däne und ein Deutscher abgeschoben worden und sieben weitere Deutsche sollen am Donnerstag ausgewiesen werden. Eine Einschätzung dazu bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten in Istanbul, Christian Butgereit. Christian, sind das jetzt eigentlich auch Kämpfer, die die Türkei beim Einmarsch in Syrien festgenommen hat?
Es handelt sich nicht unbedingt nur um Kämpfer in diesem Fall. Es geht ja um erstmal 10 Personen, die diese Woche nach Deutschland abgeschoben werden sollen. Einer bereits heute, der hat überhaupt nichts mit dem IS zu tun, heißt es jetzt auch von deutschen Behörden. Bei den anderen handelt es sich um eine 7-köpfige Familie aus Niedersachsen. Die sollen am Donnerstag abgeschoben werden und dann nochmal 2 Frauen. Und bei dieser Familie ist natürlich denkbar, dass der Mann eben ein IS-Kämpfer war. Man kennt die Rollen der Frauen vielleicht auch nicht unbedingt, aber da werden die deutschen Behörden jetzt relativ schnell eben eine Prüfung machen. Wie gefährlich sind diese Menschen und was ist mit denen zu tun, wenn sie dann nach Deutschland kommen?
Erdogan hat jetzt davon gesprochen, dass 1149 IS-Anhänger in den türkischen Gefängnissen sitzen und davon seien eben 737 ausländische Staatsbürger. Weiß man, woher die kommen?
Naja, das sind in der Regel Gefangene, die entweder von der Türkei tatsächlich bei ihrem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen wurden. Auf der anderen Seite sind es eben auch Leute, die in Gefängnissen in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien saßen, die die Türkei bei ihrer Offensive jetzt eingenommen hat. Dann gibt es auch Fälle von Menschen, die aus anderen Lagern freigekommen sind im Zuge dieser Kriegswirren in Nordsyrien. Sie sind dann von den türkischen Soldaten festgenommen worden oder eben wohl auch wie im Fall von zwei der Frauen, die jetzt nach Deutschland kommen sollen, dass sie eben geflohen sind aus einem Lager, dann in türkisches Gebiet gelaufen sind und sich dann quasi haben von der Türkei dann festnehmen lassen, möglicherweise eben auch dann schon in der Absicht nach Deutschland gebracht zu werden. Und es gibt ja sogar auch Gerichtsurteile von deutschen Gerichten, dass Deutschland eben diese Frauen und Kinder auf jeden Fall zurücknehmen muss.
Jetzt erscheint das so, als würde das alles relativ plötzlich passieren. Die Bundesregierung selbst sagt ja auch, dass sie eigentlich ziemlich überrascht sind über diese Maßnahmen. Was steckt denn jetzt dahinter?
Naja, ganz neu ist das Thema ja nicht. Die Türkei hat ja die ausländischen Regierungen schon vor langer Zeit aufgefordert, ihre IS-Kämpfer sozusagen zurückzunehmen. Sie hat jetzt natürlich eine andere Rolle, seit sie in Nordsyrien eben noch dieses neue Gebiet erobert hat. Der türkische Innenminister hatte vor genau einer Woche gesagt, die Türkei ist kein Hotel für niemanden und natürlich müssen diese Leute zurückkehren. Es ist wahrlich nicht neu. Von daher ist es dann schon erstaunlich, dass es eben aus dem Bundesinnenministerium, aus dem Auswärtigen Amt heute heißt, man sei da relativ überrascht, zumal aber ja auch schon geprüft wurde, ob es sich bei den 10 Leuten, die jetzt kommen sollen, tatsächlich um deutsche Staatsbürger handelt. Und da kann man wohl eindeutig sagen, ja, es sind deutsche Staatsangehörige, von daher sind die eben auch die Ersten, die jetzt zurückkommen sollen. Bei anderen laufen diese Prüfungen noch.
Aber Deutschland und andere europäische Staaten haben sich ja eben bisher immer geweigert, diese IS-Kämpfer zurückzuholen. Die Türkei, wie kommentiert die eigentlich diese Haltung?
Die Türkei ist da relativ enttäuscht eben von dieser Haltung, weil sie sagt natürlich auch, die Straftaten haben die Leute dann in Syrien begangen. Das ist schon richtig so, aber alle sind sich einig, dass man in Syrien jetzt kein rechtsstaatliches Verfahren erwarten kann im Moment. Was ist also die Alternative, dass die Türkei für all diese Fälle und Probleme zuständig ist? Das kann es aus der Sicht Ankaras auch nicht sein. Das wäre wahrscheinlich für Deutschland relativ bequem, aber Frankreich beispielsweise ist schon seit langem bereit, die IS-Kämpfer zurückzunehmen. Da gibt es schon seit geraumer Zeit eben einen Abschiebebetrieb, der relativ geräuschlos vonstatten geht. Und Frankreich hat offenbar auch eine Handhabe, wie man eben dann mit diesen Rückkehrern umgeht. Und daran kann sich Deutschland möglicherweise auch orientieren.
Die Türkei schiebt auch deutsche IS-Mitglieder ab. Infos dazu von unserem Korrespondenten in der Türkei in Istanbul, Christian Butkereit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Männer, Männer, Männer. Schützenvereine, Karnevalsvereine, Gesangsvereine, Kegelclubs. Bei uns in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Vereine. Da darf man nur als Mann mitmachen. Sonst nicht. Und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat sich jetzt überlegt, also diese reinen Männervereine, denen will ich vielleicht die Steuervorteile streichen. Also das überlegt er zumindest, das ist der Plan. Nur was soll das Ganze? Das lassen wir uns mal erklären von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, was ist denn der Plan? Also geht es darum, Männervereine abzuschaffen oder ist es was ganz anderes?
Nein, es geht jetzt nicht darum, diese Vereine abzuschaffen, aber es geht darum, finanzielle Vorteile abzuschaffen. Es geht darum, dass Vereine, also vor allem Männervereine, die sollen nicht mehr gemeinnützig sein können, wenn sie Frauen aus nicht nachvollziehbaren Gründen ausschließen. Und wenn man da mal schaut, diese Gemeinnützigkeit, das ist für Vereine schon ziemlich wichtig. Und jeder, der vielleicht schon mal selber einen Verein gegründet hat, aus der einen oder anderen Sache heraus, dann kennt man das. Es gibt bestimmte Vorteile. Man kann Spenden bestätigen. Für die Spender wirkt sich das dann steuermindernd aus. Man ist also attraktiver und diese Vereine sind dann von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. Und das Spektrum, warum man gemeinnützig sein kann, das ist ziemlich breit. Das ist Sport, Tierschutz, aber auch so Heimat- und Brauchtumspflege. Und der Grund, warum Finanzminister Olaf Scholz von der SPD da jetzt nochmal rangehen will, das ist ein Urteil des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 2017. Der hat entschieden, dass eine Freimaurerloge, die keine Frauen aufnimmt, nicht gemeinnützig sein kann. Und jetzt geht es, so sagt es das Finanzministerium, darum, dieses Urteil umzusetzen und dann eine Klarstellung zu haben.
Würde das denn auch für Frauenvereine gelten, die keine Männer aufnehmen? Also sowas gibt es ja auch. Und wenn es generell darum geht, dass man solche Vereine allen offen zugänglich machen soll?
Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage und ein völlig berechtigter Einwand. Deswegen lautet die exakte Formulierung eigentlich, wenn die Mitgliedschaft auf ein Geschlecht aus einem nicht nachvollziehbaren Grund begrenzt ist. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele Fragen, die sich da anreihen. Wie viel Interpretationsspielraum bietet das Wort nachvollziehbar eigentlich? Mhm. Müssen das dann am Ende irgendwie Gerichte klären, wer wo, warum Mitglied werden kann und halt nicht? Und als Beispiele, wo es dann zum Beispiel Ärger geben könnte, da wurden dann zum Beispiel der Katholische Frauenbund, Burschenvereine, Frauenselbsthilfegruppen angeführt, vor allem von den Kritikern dieses Vorhabens. Allerdings wurde dann heute nochmal gesagt, dass zum Beispiel für so Selbsthilfegruppen da wiederum könnte es Ausnahmen geben. Ich befürchte, das könnte am Ende ziemlich kompliziert werden und auch wie viele Vereine das betreffen könnte, das steht überhaupt noch nicht fest. Also da sind noch ganz viele Dinge unklar.
Und welche Auswirkungen das dann gegebenenfalls haben könnte, das wissen wir eben auch noch nicht. Dann lass uns doch noch mal gucken auf die Koalitionspartner, also CSU, CDU. Was sagen die denn zu den Plänen?
Die finden das überhaupt nicht gut. Also die sind ziemlich auf der Palme, habe ich so das Gefühl. Für die CSU hat sich gestern ziemlich schnell der CSU-Generalsekretär Markus Blume, heißt der, geäußert. Er hat gesagt, man dürfe Vereine nicht steuerlich benachteiligen, wenn sie sich mit dem Angebot nur an Frauen oder Männer richten. Das wäre grundfalsch. Er hat gesagt, ja, auch er wäre für Gleichberechtigung, aber das ginge dann doch zu weit. Genau er hat zum Beispiel Männergesangsvereine angeführt, den Katholischen Frauenbund, Frauenselbsthilfegruppen. Er hat gesagt, die jetzt in gut und schlecht einzuteilen, das ist völlig absurd. Der bayerische Finanzminister Füracker, der hat nochmal nachgelegt im bayerischen Rundfunk. Der hat gesagt, diese Gesetzesänderung lehnt er ab. Und auch aus der CDU, da gibt es kritische Stimmen. Der Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareis, der kommt auch aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg. Der hat gesagt, nee, diese Pläne, die sind einfach scharf zu kritisieren. Das ist ein Angriff auf das Ehrenamt, die Freiheit und das Vereinsleben. Also da wird ziemlich weit ausgeholt, habe ich das Gefühl, von den Kritikern.
Aber wie realistisch ist das denn, dass es jetzt eine Gesetzesänderung geben wird, die das eben möglich macht? Also können wir wirklich davon ausgehen, dass das so kommen wird? Oder weiß man es einfach noch nicht so genau?
Also ich habe so das Gefühl, bis dahin ist es noch ein ziemlich langer Weg. Das Finanzministerium muss jetzt erstmal in diesem Entwurf genau aufschreiben, welche Regelung, wie präzise es dort treffen will. Dann geht es in die sogenannte Ressortabstimmung mit den anderen Ministerien. Und die kritische Stimme aus dem Wirtschaftsministerium, die haben wir ja eben schon gehört. Und ob das Vorhaben dann diese Runde überlebt, da habe ich tatsächlich meine Zweifel, ob es dann am Ende so kommen wird. Also ich sehe da im Moment ehrlich gesagt wenig Chancen.
Olaf Scholz will steuerliche Vorteile abschaffen für reine Männervereine. Hintergründe dazu habe ich mir vor der Sendung geholt von Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht seid ihr schon früh dran, habt euren Urlaub fürs kommende Jahr schon geplant. Also weiß ich nicht, kriegt man ja manchmal auch noch so Frühbucherrabatte und sowas, ne? Aber ihr hättet ja auch noch ein paar Wochen Zeit, um Urlaub in diesem Jahr zu nehmen. Selbst wenn ihr eure 30 Tage vielleicht schon alle verbraten habt, denn es gibt ja auch noch Bildungsurlaub. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat nochmal recherchiert, was es eigentlich so alles gibt an Bildungsurlaubsangeboten, Möglichkeiten und warum sogar ein Yogakurs dabei sein kann. Johannes, wie ist das denn genau geregelt?
Also in fast allen Bundesländern kannst du Bildungsurlaub nehmen, außer in Bayern und in Sachsen. Da gibt es zumindest keinen gesetzlichen Anspruch, in allen anderen Bundesländern aber schon. Aber auch da unterscheiden sich die Regelungen sehr von Bundesland zu Bundesland. Also es ist nämlich unübersichtlich das Ganze. Aber so ein paar Dinge sind dann schon überall ähnlich, also zum Beispiel die Dauer. In der Regel hast du das Recht auf entweder 5 Tage Bildungsurlaub im Jahr oder aber 10 Tage alle 2 Jahre. Also dann könntest du zum Beispiel auch in einem Jahr keinen Urlaub nehmen, dafür aber im folgenden Jahr dann 10 Tage am Stück.
Ah, okay, die kann man mit rübernehmen, die Tage.
Genau.
Ja, okay. Was gibt es denn so für Angebote oder Kurse, an denen ich teilnehmen kann? Also muss das direkt jetzt was immer mit meinem Job zu tun haben?
Nee, meistens muss es gar nichts zu tun haben mit deinem Job. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Also mal ein paar Beispiele, was so anerkannt ist offiziell. Ganz viele Anti-Stress-Kurse sind zum Beispiel mit dabei. Also sowas wie gesund im Job, psychische Belastungen erkennen und bewältigen, heißt das dann. Oder auch mal so ein 5-tägiger Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch-Kurs, alle möglichen Sprachen, aber auch so klassische Sachen wie Excel-Kurse oder IT-Weiterbildungen. Und Alexander Brederek, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin, der hat mir auch noch ein Beispiel aus der Hauptstadt erzählt.
In Berlin wurde jetzt auch ein Yogakurs als Bildungsurlaub anerkannt, weil er letztlich auch dem beruflichen Weiterkommen in unseren stressigen Zeiten dient. Berlin hat sehr, sehr weite Regelungen. Da kann man eine Menge machen. Auch politische Veranstaltungen können Bildungsurlaub sein.
Ja, mein Favorit kommt aber aus NRW. Da gibt es die anerkannte Weiterbildung namens, ich zitiere, vom Arbeitersport zum profitablen Investment. Schalke 04, Borussia und andere Akteure im Fußballgeschäft, Klammer auf, mit Exkursion in die Fußballregion Ruhrgebiet.
Ach, da würde ich sofort mitmachen.
Wichtig ist nur, dass der Kurs oder das Seminar, das du da machen willst in deinem Bundesland, in dem du arbeitest, auch als Bildungsurlaub offiziell anerkannt ist. Ob das so ist oder nicht, kannst du im Netz rausfinden. Da gibt es so Seiten wie zum Beispiel bildungsurlaub.de.
Okay, also so ein Ausflug ins Stadion als Bildungsurlaub ist wahrscheinlich nicht so schlecht.
Ja,
wer übernimmt denn die Kosten für so eine Woche?
Also dein Arbeitgeber muss insofern die Kosten übernehmen, als dass du ja dein Gehalt dann eben weitergezahlt bekommst, obwohl du eben 5 Tage lang nicht arbeitest. Die Kursgebühren aber, also die musst du schon selber übernehmen. Es sei denn, du kannst jetzt deinen Chef oder deine Chefin davon überzeugen, dass diese Weiterbildung super nützlich für die Firma auch ist. Dann kann es natürlich sein, dass der oder die dann sagt, okay, wir übernehmen auch noch die Kursgebühren.
Und wie teuer sind die Kurse dann? Also 5 Tage ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein super Sparpreis, ne?
Nee, also vieles bewegt sich schon so zwischen 120 Euro, da geht's los, das ist aber schon sehr günstig, bis so 300, 400 Euro. Das ist eher so der Schnitt, war mein Eindruck. 300 bis 400 Euro für eine Woche. Und hinzu kommen dann natürlich auch noch sowas wie Reisekosten, vielleicht ein Hotel, je nachdem, wo es ist. Also ein bisschen was muss man schon investieren.
Wie viele Menschen in Deutschland nehmen Bildungsurlaub denn überhaupt in Anspruch?
Ziemlich wenige. Also laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund nehmen nur 2% aller Beschäftigten überhaupt Bildungsurlaub. Anwalt Alexander Brederik glaubt, dass das vor allem daran liegt, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber zu wenig darüber wissen einfach und auch vielleicht, dass die Regeln eben von Bundesland so unterschiedlich sind.
Das momentane System führt dazu, dass keiner richtig durchschaut. Man kann dann zwar im Internet sich informieren, aber dann muss man im Zweifel noch seinen Arbeitgeber überzeugen. Und diese Mühe machen sich die meisten nicht und ich kann die Arbeitnehmer da sehr gut verstehen. Denn wer will sich schon wegen ein paar Tagen Bildungsurlaub mit seinem Arbeitgeber streiten?
Also, um das nochmal zu betonen, es gibt in der Regel eben schon diesen Anspruch für jeden Arbeitnehmer, ne? Also egal, ob der Chef oder die Chefin das jetzt gut findet oder nicht. Aber das sagen auch andere Experten, manche Mitarbeiter scheuen sich offenbar noch damit, dann so zum Vorgesetzten zu gehen. Könnte dann ja so aussehen, als ob man sich irgendwie auf Arbeitgeberkosten einfach eine schöne Woche machen will.
Was aber eben gar nicht so sein muss, kann ja dem Arbeitgeber auch durchaus was bringen, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel nach dem Anti-Stress-Kurs einfach etwas entspannter sind oder wissen, wie sie so Konfliktsituationen gut auflösen können. Also, was beim Bildungsurlaub geht, was es kostet, hat euch Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sagt euch vielleicht das Wartepiet irgendwas? Kennt ihr den? Den Schwarzen Piet? Also das ist eine Tradition, die kommt aus den Niederlanden und aus Belgien. Da gibt's das auch. Der Schwarze Piet ist im Endeffekt der Helfer vom Sinterklaas, also vom Nikolaus. Und um diesen Schwarzen Piet gibt es seit einigen Jahren schon hochemotionale Diskussionen, weil eben der Schwarze Piet rassistische Vorurteile bedient gegenüber Schwarzen und weil es eben ein Symbol ist für Blackfacing. Viele Niederländer finden das nicht gut. Ja, die möchten das gerne im Endeffekt verbannen. Der Schwarze Piet soll nicht mehr so aussehen, wie er aussieht. Und die anderen, die schreien eben ziemlich laut: Entschuldigung, darf man denn eigentlich gar nichts mehr? Wollen die uns alles verbieten? Ja, was Blackfacing über unser Geschichtsbewusstsein aussagt und warum wir uns das eigentlich dringend mal abschminken müssten, unsere Reporterin Rebecca Entler hat die Antworten.
Heute in Köln. Mein Weg zur Redaktion ist gepflastert von angeheiterten Karnevalistinnen in lustigen Kostümen. Kühe, Prinzessinnen, Kampfjet-Piloten, aber auch in Anführungszeichen Indianerkostüm, Mexikanerkostüm, Blackfacing. Was habt ihr für eine Meinung zum Blackfacing? Wisst ihr, was es ist?
Nee. Wenn jemand sich verkleidet und sich schwarz anmalt sozusagen.
Und wenn ich mich daran erinnere, wie das für mich als Kind war, dann habe ich ziemlich genau begriffen, dass diese schwarzen Menschen, die zum Teil mit schwarz angemalten Gesichtern, aber auch mit Fellkostümen und Keulen in der Hand und Knochen im Haar, sich auf Menschen wie mich beziehen.
Alice Hasters, Journalistin und Autorin des Buches mit dem langen, aber sehr guten Titel »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Sie ist schwarz und in Köln, der Karnevalshochburg, aufgewachsen.
Diese Menschen prägen mein Selbstbild oder haben mein Selbstbild geprägt. Ich identifiziere mich dann quasi als kleines Kind mit Menschen, die schwarze Menschen so darstellen, als ob sie irgendwelche Steinzeitmenschen wären oder KannibalInnen wären.
Die Liste der Kostüme, die rassistische Stereotype bedienen, ist lang. Ihren Ursprung haben sie aber alle in einer jahrhundertealten Tradition, in der sich weiße Menschen aufgemacht haben, um sich den Rest der Welt zum Untertan zu machen, in der Kolonialzeit. Blackfacing hat angefangen mit europäischen Kolonialistinnen auf dem amerikanischen Kontinent im 18. Jahrhundert. Sich schwarz anmalen als Weg in der Öffentlichkeit mal so richtig die Sau rauszulassen, sich amoralisch und in Anführungszeichen unzivilisiert zu benehmen. So wie es sich als weiße Person jedenfalls nicht schickte. Es gab eigene Unterhaltungsshows. Von Weißen für Weiße. Und von da an verbreitete sich die Praxis wie ein Lauffeuer. Überall dort, wo weiße Menschen waren, die sich ihrer eigenen vermeintlichen Überlegenheit vergewissern wollten.
Eben auch diese Distanz herzustellen, also rassistische Distanz sozusagen, um ihre eigene herausgehobene Position des Weißseins zu betonen.
Jürgen Zimmerer ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg.
Und beschäftige mich halt sehr viel mit diesem kolonialen Erbe, das allerortens noch zu spüren ist.
Allerortens wie heute auf der Straße. Blackfacing. Ja, man müsse ja jetzt nicht übertreiben.
Ich finde es auch, wenn man an sich ein bisschen Humor dafür hat oder mal ein bisschen Selbstironie hat, dann kann man es verstehen. Aber ich finde es jetzt auch blöd, wenn das extra so gemacht wird, um die Leute zu betreffen. Also, verstehen Sie, was ich meine?
Gemacht wichtig wird. Ist quasi die Absicht, ob
genau,
es rassistisch
ist. Genau, richtig, die Absicht, genau.
Aber die Person, die dir auf der Straße begegnet, die weiß ja nichts um deine Absichten.
In Deutschland vor allem, dass immer darauf gepocht wird, wenn etwas nicht rassistisch gemeint sei vom weißen Sprecher, dann sei es nicht rassistisch. Und es ist sehr schwer, den Leuten klarzumachen, dass es eigentlich auf den, der sich rassistisch beleidigt fühlt, eigentlich ankommt.
Und eben nicht auf dich, Typ auf der Straße, der das doch alles gar nicht so gemeint hat.
Und das hat damit zu tun, dass wir mit dem Rassismus in unserer Gesellschaft eigentlich nicht adäquat umgehen und den einfach über lange Jahre, Jahrzehnte einfach nicht ernst genug genommen haben.
Würden wir uns ernsthaft mit Rassismus und unserer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen, dann würde uns schnell klar werden, dass wir, die Festung der Menschenrechte und Demokratie, all dies auf dem Rücken anderer Menschen aufgebaut haben, die wir eben ausgeraubt, besetzt, gemordet und versklavt haben.
Wenn wir den kolonialen Rassismus als Grundlage anerkennen würden, dann müssten wir unser eigenes Selbstbild mit in Frage stellen und uns grundlegend dekolonisieren.
Und dennoch sehen einige in einem gewissenhaften Umgang mit der Vergangenheit einen Einschnitt in ihre Meinungsfreiheit. Aber Rassismus ist keine Meinung. Und es gibt kein Recht auf rassistische Kostüme.
Es ist nun mal so, dass es halt was Rassistisches symbolisiert. Aber ich glaube, die Leute sind dann einfach eher so ein bisschen egoistisch. Die denken halt an ihre Kindheit und denken da gerne dran. Und deshalb wollen sie sich auch ihre Kindheitsschätze nicht ruinieren lassen.
Und dabei geht es gar nicht darum, irgendetwas für irgendwen zu ruinieren. Es geht vor allem darum, es besser zu machen. Und zwar für alle. Und deswegen für alle weißen Menschen. Reflektiert Tradition und hört People of Color zu.
Verzichtet einfach auf Blackfacing, weil ich komme nicht drum rum, mich einfach daran erinnert zu fühlen, also wie diese Praxis auch genutzt worden ist, um schwarze Menschen oder nicht weiße Menschen zu unterdrücken. Und deshalb geht Blackfacing einfach nicht.
Warum wir uns Blackfacing abschminken sollten, Rebecca Endler hat sich Gedanken dazu gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.